So, wir kommen jetzt zum wissenschaftlichen Teil der Jahreshauptversammlung, zu dem ich Sie alle, die Aufrechten hier und alle, die an den Bildschirmen diesen Vortrag, den der nun kommt, verfolgen, sehr herzlich begrüßen möchte. Unser heutiger Gast, und es freut mich sehr, dass er spontan zugesagt hat, ist mein Fachkollege, Professor Dr. Thomas Luger. Er ist Präsident der Fondation René Touraine, einer renommierten Forschungsgesellschaft, und hat über Jahrzehnte, kann man sagen, als gebürtiger Wiener, die als Chef die Klinik für Hautkrankheiten an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster geleitet. Herr Professor Luger hat an der Universität Wien Medizin studiert, er ist gebürtiger Wiener, hat 1945 promoviert und hat dann einen Forschungsaufenthalt am NIH absolviert und hat sich im Rahmen dieses Aufenthaltes auf die Zytokine in der Haut spezialisiert. Er war zunächst nach seinem Forschungsaufenthalt in den USA Oberarzt an der zweiten Universitätshautklinik in Wien, hat dann die Leitung des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Zellbiologie und Immunbiologie der Haut zunächst in Wien übernommen und hat dieses Institut dann sozusagen mitgenommen nach Münster, war dort ab 1990. Also von 1990 bis 2018, das ist ein schon sehr beachtlicher Zeitraum, in der du, lieber Thomas, glaube ich, die Geschicke der Hautklinik in Münster ganz enorm geprägt hast, soweit ich das auch mitverfolgen durfte. Von 2003 bis 2011 hat Professor Luger neben seiner Tätigkeit an der Hautklinik auch noch ganz wesentlich ebenfalls die Geschicke der europäischen Dermatologie mitgeleitet und mitgeprägt. Von 2003 bis 2011 war er Vorstand der European Academy of Dermatology and Venereology. Und seit 2015 ist der Vorstandsmitglied der internationalen Dachorganisation, sozusagen der International League of Dermatological Societies. 2018 hat er dann als Präsident die Fondation René Touraine übernommen und hat, wie das im Laufe eben einer so erfolgreichen wissenschaftlichen und klinischen Karriere sich einstellt, viele wissenschaftliche Preise erhalten und ist Ehrenmitglied in zahlreichen internationalen dermatologischen Gesellschaften. So ist Professor Luger auch korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Du warst von 2007 bis 2011 Präsident der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft und hast auch die Ehrendoktorwürde der Universität Athen verliehen bekommen. Jetzt kommen wir zu den wissenschaftlichen Schwerpunkten. Die waren die Autoimmunerkrankungen, die Neuroendokrinologie der Haut, sind es eigentlich immer noch, um genau zu sein, die Psoriasis und die atopische Dermatitis, also die wichtigsten und häufigsten entzündlichen Erkrankungen in der Dermatologie. Und du wirst uns jetzt im Rahmen dieser wissenschaftlichen Schwerpunkte zu den Mechanismen von Immuntoleranz und Neuroinflammation über die Rolle des Mikrobioms als entscheidender Faktor für unsere Gesundheit berichten. Ich darf dich damit einladen, uns deinen Vortrag zu halten. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Trixi, ganz herzlichen Dank für diese besonders liebenswürdige Einführung, die mir allerdings auch vor Auge führt, dass ich auch nicht mehr der Jüngste bin. Nun, ich freue mich auch heute, in diesem ehrenvollen Rahmen einen Vortrag halten zu dürfen, Und es erinnert mich daran, dass ich vor ziemlich genau 38 Jahren auch hier gestanden bin und meinen Habilitationsvortrag gehalten habe damals. Über Interleukine, über das Interleukin 1, du hast das ja kurz erwähnt. Nun, das Thema heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Mikrobiom. Und der Begriff Mikrobiom ist ja über die letzten, würde ich mal sagen, fast 20 Jahre unglaublich populär geworden. Und es gibt eine Fülle von Publikationen und Erkenntnissen, die man in der Zwischenzeit gewonnen hat. Dennoch, immer wenn so ein, ich sage das mal, Hype ist für etwas, muss man das vorsichtig selektionieren, was wirklich tragfähig ist und zukunftsträchtig ist und was vielleicht doch nur manchmal eine Nebenerscheinung ist. Das ist so, das sind so die Punkte, mit Ihnen reden möchte, die ich durchgehen möchte. Das Mikrobiom im Allgemeinen, Nervensystem und Mikrobiom. Und dann natürlich geht es zur Dermatologie im Allgemeinen, Hautgesundheit und dann ein paar spezielle Themen dazu, die atopische Dermatitis, die Psoriasis und zuletzt das Melanom. Nun, ich hatte schon angedeutet, die Analyse des Mikrobioms, der Mikroben, ist natürlich uralt. Und wenn Sie sich das hier anschauen, die Kulturen, das hat es immer gegeben oder seit vielen Jahren gegeben. Aber der Durchbruch kam letzten Endes mit der modernen Technologie. Untersuchung welcher Mikroorganismen mit Sequenzierung von der 16S-RNA und dann, was noch viel, viel entscheidender ist, nicht nur welche, sondern was machen denn die? Und Sie werden sehen im Laufe meines Vortrages, dass man da sehr wohl differenzieren muss. Nicht jeder Staphylococcus ist sozusagen umzusetzen, einfach als Staphylococcus. Ein paar Begriffe. Mikrobiom, das sind die alle mit einem Wirt assoziierten Mikroben. Und dann haben wir noch zwei Begriffe, Metaorganismus oder Holobiont. Und das ist jetzt die Gesamtheit. Der Wirt und sein Mikrobiom. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, das war für mich verblüffend, als ich diese Arbeit gesehen habe, dass 37%, also mehr als ein Drittel unseres gesamten Genoms, unseres Erbguts, ist bakteriellen und auch viralen Ursprungs. Und weitere Zahlen einfach. Unser Körper hat mehr Bakterien als menschliche Zellen und wir tragen alle etwa 1,5 Kilo an Mikroben auf uns, auf der Haut, in uns, im Respirationstrakt und vor allem auch im Gastrointestinaltrakt. Es gibt wesentlich mehr bakterielle Gene als unser Erbgut und komme ich auch noch drauf. Alle diese Mikroben haben einen großen Einfluss auf unsere Biologie, unser biologisches Verhalten und auch auf unsere Gesundheit und Fitness. Die Besiedelung, das finde ich ganz nett, beginnt bereits mit der Geburt. Und wenn Sie sich das anschauen, er hat nicht sein eigenes Mikrobiom, sondern das wird ganz entscheidend, letzten Endes, von der Mutter auf das Baby übertragen. Wenn wir uns die Entwicklung des Mikrobioms ansehen, dann, wenn Sie ganz unten schauen, was ganz interessant ist, bei den Babys gibt es sozusagen keine Spezifität in Bezug auf die verschiedenen Körperareale. Und das ändert sich dann im Laufe des Lebens. Auch die Diversität, die ganz entscheidend ist für unsere Gesundheit, die steigt im Laufe des Lebens. Und dann sehen Sie, dass verschiedene Stämme und Gattungen auch unterschiedlich exprimiert sind oder vorhanden sind in verschiedenen Lebensalter. Wenn wir uns das jetzt bei einem Menschen ansehen und wiederum verschiedene Gattungen, Stämme uns ansehen, dann sehen Sie hier, dass im Bereich des behaarten Kopfes, der Nasenöffnungen und auch der Haut, hauptsächlich Actinobakterien, vorhanden sind. Das sind zum Beispiel Borreliobakterien und Propionibakterien. Dann im Bereich des Genitaltraktes, im Mund, Ösophagus, sind es hauptsächlich Firmikuten, das sind Staphylokokken und Streptokokken. Und dann weiter unten im Magen sind es hauptsächlich Proteobakterien. Was ist ein gesundes Mikrobiom? Was ist ein normales Mikrobiom? Und das ist im Grunde genommen einfach nicht ganz klar. Man kann das nicht ganz klar definieren im Augenblick. Es sind enorm viele Faktoren, was Sie auf der linken Seite sehen, die die Besiedelung mit Keimen beeinflussen können. Externe Faktoren wie zum Beispiel Hautpflegemittel, Aktivitäten, Sport, Haustiere, dann vom Wirten, Charakteristika des Wirtes, Alter, Sex und Fettleibigkeit zum Beispiel, um einige Beispiele zu nennen, und auch der Lebensstil, Diät, Alkohol, Rauchen zum Beispiel. Und ich zeige das deshalb bewusst, weil das schon etwas signalisieren soll. Sie können nicht einfach hergehen und Abstriche, wo auch immer Sie machen, permanent, ohne dass das genau definiert ist. Sie müssen genau diese Faktoren mit einberechnen und dann auch die bestimmten Hautareale sind ganz wichtig. Nun, gesundes Mikrobiom kann bei einem Menschen gesund sein, protektiv sein, beim anderen Patienten kann das, oder bei einem anderen Menschen kann das ganz anders sein. Der kann diese Keime aus irgendeinem Grund nicht vertragen und wird krank. Dieses nützliche, unter Anführungszeichen, Mikrobiom sind verschiedene Mikrobengemeinschaften, die nicht nur mit unserer Lebensweise, unserem ökologischen, sozial, kulturellen und ökonomischen Umfeld, sondern auch mit unserem genetischen Hintergrund, mit unserem Genom, mit unserem Erbgut im Einklang stehen. Und noch ein Satz dazu. Genauso wenig wie es ein perfektes oder gesundes Genom gibt, gibt es ein perfektes Mikrobiom. Industrialisierung. Hier habe ich den Satz, das ist vom Thomas Bosch in Kiel übernommen, die Partnerschaft ist in Gefahr. Sozusagen die Balance, die guten Mikroben. Der Lebensstil in der Industrialisierung und schon die Säuglingsernährung, Medikamente und so weiter können die Diversität des Mikrobioms beeinflussen. Und Diversität, das heißt möglichst verschiedene Mikroben, ist schon einmal etwas Entscheidendes, was protektiv dahingehend wirkt, dass nicht eine bestimmte Population, die pathogen ist, überwuchern kann. Die Ernährung ist natürlich ein entscheidender Faktor. Und man sagt, dass Vollwertkost, Ballaststoffe, was letzten Endes Präbiotika sind, können eine erhöhte Besiedlung mit produktiven, nicht pathogenen Mikroben und das vor allen Dingen im Darm bewirken. Nun, das ist alles etwas, was Sie mehrfach in der Literatur finden würden, was aber nicht wirklich durch kontrollierte Studien belegt ist. Das hingegen wurde mehrfach gezeigt, und das hatte ich ja schon gesagt, dass Umweltfaktoren einen Einfluss auf das Mikrobiom haben, das man auch übertragt. Und wir übertragen sozusagen unser Mikrobiom immer auf unsere, wenn wir sagen, Lebensgefährten oder Lebenspartner oder auf unsere Umgebung. Und das kann unter anderem zu Erkrankungen wie Diabetes oder Fettleibigkeit beitragen und wurde eigentlich, das ist jetzt ganz unten hier kurz zu sehen, da hat man etwas gemacht in diesem Versuch. Man hat das Mikrobiom von fettleibigen Patienten in Mäuse transplantiert und diese Mäuse sind dann fettleibig geworden, normale Mäuse. Und das Gleiche, wenn man das macht von normalen, nicht fettleibigen Menschen, dann werden auch diese Mäuse nicht dick. Jetzt ein aktuelles Thema auch dazu. Die Covid-19-Pandemie. Nun, Sie können sich vorstellen, wenn ich von dem Mikrobiom spreche, von der Vielzahl von Mikroben, die wir auf und in uns haben, Sie können sich vorstellen, dass eine intensive antimikrobielle Therapie, auch Antibiotika, natürlich sich negativ auswirken auf die Diversität. Und sie können den Verlust des Mikrobioms beschleunigen. Daher sozusagen eigentlich die Empfehlung, die zumindest von Mikrobiologen ausgeht, dass man möglichst auf diese antimikrobiellen Medikamente verzichtet, natürlich nur dann, das gilt nur dann, wenn sie nicht benötigt sind. Und ich habe Ihnen unten hier noch einmal etwas mit einem Fragezeichen hingeschrieben. Wie schaut denn das aus mit Immunmodulatoren und Biologika? Und da gibt es einige interessante Publikationen, und das ist eine der neuesten, die ich auch gerade gefunden habe aus New York, von der Gruppe um Emma Gutman-Yaski. Und Patienten mit Neurodermitis, mit atopischer Dermatitis, mit schweren Formen, werden sehr erfolgreich mit einem Biologikum behandelt. Das ist das Dupilumab. Und dieses Dupilumab ist ein Antikörper gegen einen bestimmten Rezeptor, den zwei Zytokine nutzen, nämlich das Interleukin 4 und das Interleukin 13. Und jetzt wurde eine große Untersuchung gemacht an über 600 Patienten. Und es stellte sich heraus, dass die Patienten, die Dupilumab, also diesen Immunmodulator bekommen haben, weniger schwere Covid-Symptome haben als eine Kontrollpopulation, die mit anderen Medikamenten behandelt wurde oder ohne Behandlung war. Und die Schlussfolgerung ist, dass die Modulierung dieses Immunsystems bei Patienten mit atopischer Dermatitis mit dem Dupilumab eine protektive Wirkung auf die antivirale Antwort hat. Und das Gleiche gilt auch, und das ist erst vor 3 oder 4 Tagen erschienen, auch in einer sehr großen Population mit über 1000 Patienten, das gilt auch für die sogenannten Januskinase-Inhibitoren, die im Endeffekt auch die Produktion von Zytokinen hemmen. Nun, was können wir machen, um das Mikrobiom zu modulieren? Da gibt es einmal, da komme ich auch noch zu sprechen zum Schluss, die fäkale Mikrotransplantation. Dann die Transplantation von mikrobiellen Verbünden, bestimmte Formulierungen, die zum Teil lebende Erreger enthalten oder zum Teil lyophilisierte Produkte sind. Und dann letzten Endes auch immer wieder die Frage, Diät, Probiotika, Präbiotika, Postbiotika, wie auch immer. Ich sagte es vorhin schon, da gibt es viele Publikationen, viele Veröffentlichungen, ganz besonders in der Laienpresse wird das breitgetreten. Es kann durchaus sein, dass da etwas dran ist. Wiederum bei der atopischen Dermatitis konnte das nicht belegt werden und bei den meisten anderen Untersuchungen auch nicht. Es gibt also keine kontrollierten klinischen Studien darüber. Fazit zu diesem Punkt: Gesundheit und Fitness hängen wesentlich von einer Vielzahl von Organismen verschiedener Spezies ab. Und die Folge einer exzessiven Eliminierung von Mikrobiomen führt dazu, dass unser Körper nicht mehr funktioniert. Warum? Weil ein Großteil dieser Mikroben nützliche Symbionten sind, die wir brauchen. Nervensystem. Ich glaube, das ist auch etwas ganz Spannendes, wo sehr, sehr viel Forschung gemacht wird darüber und es auch noch nicht ganz konklusiv ist, wie Sie zum Schluss sehen werden. Das ist auch aus der Gruppe von Thomas Bosch in Kiel, die Interaktion von Nerven, von Neuronen und Bakterien. Und er zeigt hier, dass bestimmte Produkte, sogenannte antimikrobielle Peptide, sozusagen sowohl von den Bakterien auf den Nerven als auch umgekehrt eine Wirkung zeigen. Und die haben das näher untersucht, indem sie Schrittmacherzellen untersucht haben, Pacemaker-Cells, und zwar in Hydra, das ist sozusagen das Lieblingstier von Thomas Bosch, und in Mäusen. Und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Befund. Diese Schrittmacherzellen sind dafür verantwortlich für die Darmmotilität. Das sind Nervenzellen, die für die Darmmotilität verantwortlich sind, genauso wie es ähnliche Zellen im Herz auch gibt. Und was jetzt für mich die Konklusion aus all dem ist, dass wiederum bestimmte Bakterienstämme im Darm einen Einfluss haben auf diese Schrittmacherzellen über verschiedene Rezeptoren, die Toll-like-Rezeptoren, bestimmte Ionenkanäle und damit einen Einfluss haben auf die Darmmotilität. Ein weiterer Schritt in die gleiche Richtung ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Mikrobiom im Darm vor allen Dingen und dem Gehirn. Und das ist die Zusammenfassung von vielen Untersuchungen in dieser Übersichtsarbeit von Zion. Und die haben einfach sozusagen keimfreie Mäuse untersucht. Und dann die Untersuchung des das Nervensystem untersucht und sehen, dass Myelinisierung zum Beispiel vermehrt auftritt, dass verschiedene Neurotransmitter vermehrt produziert werden, die Mikroglia ist vermindert, die Ausprottung der Nerven ist auch vermehrt in diesen Tieren und es hat auch einen Einfluss auf die Blut-Hirn-Schranke. Und wiederum die Zusammenfassung von einer Vielfalt von Publikationen und es scheint so, dass das Mikrobiom tatsächlich bei neurobiologischen Erkrankungen eine Rolle spielt. Und wenn Sie sich das anschauen, psychiatrische Erkrankungen, Schmerz, neurodegenerative Erkrankungen, die Fettleibigkeit habe ich genannt, Drogenabhängigkeit, Epilepsie, Schlaganfälle, das Irritable Bowel Syndrom und auch Stress. Wie gesagt, auch das sind mehr, ich würde mal sagen, interessante Ansätze. Die Konklusion letzten Endes auch aus dieser Zusammenfassung ist, dass das Darmmikrobiom tatsächlich eine wichtige Rolle spielt für die Gehirnfunktion. Bestimmte Studien und auch Tierversuche haben gezeigt, dass eben, wie ich das vorhin schon sagte, das Darmmikrobiom im Rahmen der Pathogenese von neurologischen und neurodegenerativen Erkrankungen eine Rolle spielt. Aber inwieweit dieses Darmmikrobiom tatsächlich im Rahmen der Pathophysiologie von diesen Erkrankungen eine Rolle spielt, ist wiederum noch nicht bewiesen. Ich sage bewusst noch. Und demnach wiederum Gegenstand von zahlreichen Spekulationen, mit denen wir überschüttet werden. Und genauso gibt es, was sich wieder aufdrängt, die Frage nach diesen Nahrungsergänzungsmitteln, nach den Prä- und Biotika. Auch da gibt es viele, viele große Fragezeichen. Ist die Dosierung richtig? Ist es der richtige Stamm? Sehr vieles wird mit Lactobacillus gemacht. Und auch der Zeitpunkt für die Anwendung ist eigentlich noch nicht klar. Damit kommen wir zur Haut und erst einmal zur Hautgesundheit. Und ich weiß nicht, ob das so bewusst ist. Unsere Haut ist ja eine Barriere oder eine wichtige Funktion ist die Barrierefunktion der Haut, die uns letzten Endes von exogenen Noxen und Infektionen schützt. Und eine ganz wichtige Komponente dieser epidermalen Barriere ist wiederum das Mikrobiom, die mikrobielle Barriere neben den anderen Barrierefunktionen wie der physikalischen, chemischen, immun- und neurosensorischen Barriere. Und man kann das vielleicht so formulieren, dass diese Mikroben auf unserer Haut eine Schutzfunktion und vielleicht auch die Funktion eines Filters haben. Das ist etwas, was man sich auch immer wieder vor Auge halten muss, wenn man Mikrobiomuntersuchungen macht. Sie sehen hier zum Beispiel in den seborrhoischen Arealen findet man hauptsächlich Propionibakterien. In den feuchten Hautarealen sind es Firmicuten, Streptokokken zum Beispiel, und in trockener Haut Proteobakterien. Nun wurde von Grice, das ist schon länger her, eine Untersuchung gemacht, die aber schon wiederum versinnbildlicht, womit wir es zu tun haben. Es wurden verschiedene Körperareale, Ellenbogen, Rücken, Nase und die Ferse untersucht. Und wenn Sie sich das hier anschauen, Ellbogen, sehr viel Grün, hauptsächlich Proteobakterien. Aber sehr unterschiedlich, von Individuum zu Individuum. Es sind jeweils 4 Individuen. Das Gleiche gilt am Rücken mit den Propionibakterien, den Corynebakterien in der Nase und den Staphylokokken auf der Ferse. Also wir haben es, wie ich das unten hingeschrieben habe, mit einer enormen Variabilität zu tun. Und sowohl intraindividuell als auch interindividuell. Das ist eine, finde ich, sehr schöne Zusammenfassung, die ein bisschen versinnbildlicht, natürlich simplifiziert, wie das Mikrobiom uns schützt, das Mikrobiom der Haut. Wir haben einerseits die Bildung von antimikrobiellen Peptiden und freien Fettsäuren, zum Beispiel, die auf pathogene Keime schädlich wirksam sind, also die pathogene Keime eliminieren können. Auf der anderen Seite, sozusagen, gibt es viele Keime in der Haut, Bakterien, die auch Lipide produzieren können. Und diese Lipide stärken die physikalische Barrierefunktion der Haut. Und dann natürlich der Einfluss auf das Immunsystem. Letzten Endes wird sowohl die angeborene als auch die adaptive Immunreaktion reguliert. Es werden antimikrobielle Peptide produziert von diesen Immunzellen, aber nicht nur Immunzellen, sondern auch von den Keratinozyten in der Haut. Und letzten Endes, dadurch kommt es auch wiederum zu einer Eliminierung von Pathogenen. Und im letzten Schritt noch, es werden auch Entzündungsreaktionen und Juckreiz kann auch durch bestimmte Mikroben reguliert werden, indem sie zum Beispiel bestimmte Proteasen aktivieren können. Und über die proteaseaktivierten Rezeptoren wird Juckreiz vermittelt. Die Bakterien sind einfach eine wichtige Komponente unserer Abwehr. Der Mangel von protektiven Mikroben, und das kann durch Immunsuppression und Antibiotika passieren, ich glaube, Sie kennen das alles, diese mukokutane Candidiasis, die man genau bei diesen Patienten finden kann, wird natürlich gefördert beim dem Mangel an protektiven Mikroben. Also die Gesundheit ist weitgehend vom Zustand des Mikrobioms der Haut abhängig. Hier, ich will Sie nicht also mit zu vielen Daten da hier langweilen, aber das ist auch ein sehr interessanter Befund. Und zwar wurden hier Mäuse, die pathogenfrei sind, dann inokuliert mit einem bestimmten Stamm, Staphylococcus epidermidis. Und Staphylococcus epidermidis ist ein Staphylokokkenkamm, der eher protektiv wirksam ist. Und sie haben dann untersucht, bestimmte Zytokine, die bei der zellulären Immunantwort eine Rolle spielen, bei Erkrankungen wie zum Beispiel der Schuppenfläche oder rheumatoiden Arthritis. Und was man hier sieht, Sie sehen, dass bereits am Tag 14, Sie müssen immer das obere und untere Panel sich ansehen, die Produktion vom Interleukin 17 sehr stark hochgeht, genauso wie Gamma-Interferon, und das Ganze hält an über ein halbes Jahr. Schlussfolgerung hier ist das kommensielle Bakterien wie Staphylococcus epidermidis können eine Immunantwort induzieren und damit auch die Besiedelung von pathogenen Bakterien wie Staphylococcus aureus verhindern. Nun ein bisschen konkreter zu bestimmten Erkrankungen und zunächst die atopische Dermatitis. Aber vorweg nur, Sie sehen, dass wenn man bestimmte Hauterkrankungen hernimmt, und das ist ein Beispiel von 4, dann sehen Sie Veränderungen des Mikrobioms im Vergleich zu gesunden. Zum Beispiel bei der atopischen Dermatitis sind Firmikuten, das sind Staphylokokken, Streptokokken, Staph aureus erhöht. Bei der Psoriasis ist die Bildung von eher protektiven Proteobakterien reduziert. Bei der Akne haben wir auch von Cutibacterium acnes einen bestimmten Ribotyp, der runterreguliert ist, und in den Schuppen ist es Malassezia, das hochreguliert ist. Sehr allgemein. Nun zur atopischen Dermatitis, und da ja nicht nur Dermatologen da sind, nur ein paar Worte darüber. Es ist eine Erkrankung, die sehr häufig ist und charakterisiert ist durch extremen Juckreiz und Ekzeme, wie Sie da oben sehen auf dem rechten Bild. Die Prävalenz steigt ständig. Diese Erkrankung, insbesondere durch den quälenden Juckreiz, bewirkt eine enorme Beeinträchtigung der Lebensqualität, Schlafverlust und Hautinfektionen. Staphylococcus aureus sind in der Regel vermehrt. Und die Diversität des Hautmikrobioms, da komme ich noch hin, ist vermindert. Es gibt auch psychische Störungen und Komorbiditäten wie Asthma, Rhinitis, aber auch kardiovaskuläre und metabolische Erkrankungen. Hier ist eigentlich relativ einfach, das kommt also vom Carsten Flohr und von Alan Irvine, zusammengefasst, was passiert. Wenn Sie links oben schauen, der Natural Moisturizing Factor, das ist das Filagrin, ist vermindert. Die Diversität, ich würde jetzt einmal sagen, von protektiven Bakterien ist vermindert. Und auch die Bildung damit verbunden von bakteriostatischen und bakteriociden Peptiden, welche von diesen protektiven Bakterien produziert werden. Die Folge ist, wie Sie dann unten sehen, eine vermehrte Besiedelung und Anhaftung von Staphylococcus aureus, und das letzten Endes auch über Superantigenproduktion fördert eine Entzündungsreaktion und letzten Endes kann bei diesen Patienten zu einer atopischen Dermatitis führen. Was ist protektiv? Ganz interessant hier oben, Dog Ownership. Also Hundebesitzer sind bis zu einem gewissen Grad geschützt. Nicht die Katzen. Macht genau das Gegenteil. Man kann das Mikrobiom transplantieren, auf das komme ich noch. Und bis zu einem gewissen Grad, weil es die Entzündung hemmt, sind natürlich auch antiinflammatorische, topische Substanzen begünstigend. Schlecht ist die übermäßige Verwendung von Antibiotika und auch, und das ist etwas umstritten, Kaiserschnitt könnte auch einen negativen Einfluss haben. Aber wie gesagt, da gibt es solche und solche Publikationen darüber. Aber letzten Endes, das wirkt dann hemmend auf den Entzündungsprozess und die atopische Dermatitis. Das ist eine, jetzt auch schon länger her, aber ich denke mal eine wichtige und entscheidende Arbeit von Heidi Kong aus dem Labor von der Julia Segre. Und die haben sich angesehen, bei Patienten mit atopischer Dermatitis, die Besiedelung mit Staphylococcus aureus und auf der anderen Seite die Diversität des Mikrobioms. Und was man hier sehr schön sieht, im Rahmen eines Schubes, das ist die orange Linie, kommt es zu einer vermehrten Besiedelung mit Staphylococcus aureus. Das nimmt dann sozusagen, wenn die Krankheit sich bessert, wenn der Schub vorbei ist, wenn das erfolgreich behandelt ist, nimmt das wieder ab. Und genau umgekehrt ist es mit der Diversität. Also wir haben eine direkte Korrelation zwischen Schweregrad der atopischen Dermatitis und verminderter Diversität. Und eine effiziente Behandlung bewirkt eine Normalisierung der Diversität. Jetzt komme ich wieder zu dem Dupilumab, das ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Das ist eine Untersuchung, auch von dem Labor von der Emma. Da wurde die mikrobielle Diversität, also das, was man eigentlich haben will und was gut ist, viele verschiedene Keime, viele verschiedene Bakterien untersucht. Einerseits in läsionaler Haut bei Patienten mit atopischer Dermatitis Und Sie sehen hier schon, dass da, Sie auf der linken Seite sehen, diese roten Kreise, ist eine geringe Diversität. Bei erfolgreicher Behandlung dreht sich das Bild komplett um. Das ist das, was Sie hier im Blau sehen, dass die Diversität sie wieder steigert. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Fazit: Das Dupilumab bewirkt eine Steigerung der mikrobiellen Diversität und eine Verminderung der Besiedelung mit pathogenen Bakterien wie Staph aureus. Dann die Veränderungen des Hautmikrobioms unter der Therapie mit Dupilumab korrelieren mit der für die atopische Dermatitis typischen TH2-Entzündung, charakterisiert durch die Bildung von Interleukin 4, Interleukin 13 und auch Interleukin 31. Das ist auch eine, ich finde, eine bemerkenswerte Arbeit. Und zwar, was hier untersucht wurde, ist die Beschaffung des Mikrobioms bei Säuglingen. Und zwar im zweiten Lebensmonat wurden die Proben entnommen und nach 12 Monaten in befallene und nicht befallene Patienten gruppiert. Und wenn Sie sich das jetzt ansehen, es gibt eine Gruppe, die hatten eine eher schwere atopische Dermatitis nach einem Jahr und andere eine milde auf der rechten Seite. Und ich glaube, es ist sehr schön zu sehen, dass da, wo die milde atopische Dermatitis ist, die Säulen blau sind. Und was ist blau? Blau sind Staphylokokken. Wenn das noch weiter differenziert wird in die verschiedenen Spezies, dann fällt auf, dass offensichtlich wieder protektive Staphylokokken, wie Staphylococcus epidermidis, und das sind die grünen Balken, tatsächlich dafür verantwortlich sind. Das heißt, eine frühzeitige Besiedlung mit kommensalen Staphylokokken könnte den schweren Lauf von einer atopischen Dermatitis verhindern. Wahrscheinlich deshalb auch, weil sie protektiv wirken und die Besiedelung mit pathogenen Keimen verhindern. Jetzt komme ich zur Therapie, zur Bakterientransplantation bei atopischer Dermatitis. Und da gibt es auch eine Vielzahl von verschiedenen Publikationen. Ich habe Ihnen nur zwei herausgegriffen. Das eine ist die Transplantation mit einer Präparation aus Rosemonas mucosae. Das ist an sich auch ein auf der normalen Haut vorkommender Keim. Und die Autoren haben also eine Präparation davon hergestellt, lyophilisiert und dann in eine Gelformulierung gegeben. Und was Sie hier sehen, bei diesen 10 Patienten, es bessert sich sowohl der Juckreiz als auch Skorat. Das ist sozusagen der Schweregrad der atopischen Dermatitis. Und das klinische Bild ist auch ganz interessant hier zu sehen. Natürlich ist das von diesen Patienten wieder derjenige, der am besten angesprochen hat. Und das ist eine für mich wirklich, ich würde fast sagen, bahnbrechende Untersuchung aus der Gruppe von Richard Gall. Um das kurz zusammenzufassen, er hat wieder Bakterien, und zwar in dem Fall Staphylococcus hominis. Das sind auch gute Staphylokokken, protektive Staphylokokken. Und die haben herausgefunden, dass die eine neue Klasse von antimikrobiellen Peptiden produzieren. Sie haben das genannt Lantibiotics. Und die schützen vor der Besiedelung mit pathogenen Staph aureus. Und das haben sie dann weiter untersucht in einer Arbeit, die kürzlich erschienen ist. Sie haben sozusagen wieder eine lyophilisierte Zubereitung von diesem Staph hominis Stamm genommen, bei 54 Erwachsenen untersucht. Und zwar hier schön in einer doppelblinden, randomisierten Studie, allerdings nur über 7 Tage. Und das Ergebnis zeigt eine deutliche Reduzierung der Besiedelung mit Staph aureus sowie der Expression von Staph aureus Toxin. Und natürlich gibt es eine signifikante Korrelation, soweit man das nach 7 Tagen sagen kann, zwischen der Krankheitsaktivität, EASIS, der Eczema Activity and Severity Index, und der Reduktion von Staph aureus. Wahrscheinlich beruht das auf einer Herabregulierung, Verminderung der Expression von Genen für die Zytokine, die für die Entzündung bei der atopischen Dermatitis verantwortlich sind, IL-5, 13, aber auch Interleukin 17 und Carcelidin. Bisher war das sehr, sehr gut verträglich. Es wurden keine signifikanten Nebenwirkungen berichtet und ich bin gespannt sozusagen auf die nächste Stufe dieser Untersuchungen. Ein wenige Worte zur Psoriasis. Ich denke, das kennen Sie wohl alle. Prävalenz ist bei 2-3%. Es ist, was man so sagt, eine eher TH1, also die Helferzell-1-Immunantwort, charakterisiert durch Interleukin 2, Gamma-Interferon, aber insbesondere auch durch Interleukin 17 und 23. Ebenfalls verknüpft mit einer enormen Komorbidität, ist eine chronische Erkrankung, stigmatisierend, wie Sie hier sehen, und auch mutilierend, wenn man die psoriatische Arthritis noch hinzuzählt. Auch da gibt es eine Übersicht über verschiedene Studien zum Hautmikrobiom. Man muss das leider so zusammenfassen, bisher sind die Ergebnisse nicht konklusiv. Daher sind weitere Studien notwendig. Und es eröffnet sich natürlich die Möglichkeit einer individualisierten Therapie für diese Patienten. Und die andere Sache ist natürlich, ob das Mikrobiom, die Besiedelung mit bestimmten Keimen, nicht auch als potenzieller Biomarker dienen könnte. Nun zeige ich Ihnen eine Untersuchung, die wir gemacht haben bei Patienten mit Psoriasis. Wir haben also verschiedene gängige Antipsoriatika, Fumarsäure, Methotrexat, Cyclosporin, Etanercept, das Ustekinumab, ein Interleukin 12, 23 Antikörper, Brodalumab, Anti-Interleukin 17 Antikörper und der Phosphodiase-Inhibitor Apremilast untersucht. Wurden Hautabstriche gemacht, die DNA extrahiert und dann letzten Endes auch sequenziert. Und wir haben nicht nur Hautproben, sondern bei vielen Patienten auch Stuhlproben entnommen. Das ist jetzt sozusagen ein vorläufiges, alles was ich hier zeige, sind vorläufige Ergebnisse. Die Studie ist noch lange nicht abgeschlossen. Und was Sie hier sehen, sind 5 verschiedene Patienten, jeweils unbehandelt mit Fumarsäure, mit dem Interleukin 12, 23 Antikörper und TNF-Antikörper behandelt. Und was man schon sieht, bei der Fumarsäure gibt es eine Verminderung von Proteobakterien, die eher pathogen sind, und eine Vermehrung von Actinobakterien, die eher protektiv sind. Und etwas Ähnliches sieht man auch bei den anderen Biologen oder bei den Biologikern, die untersucht wurden. Und letzten Endes waren diese Veränderungen auch verknüpft mit einer signifikanten Besserung der Psoriasis, wie Sie das hier am Psoriasis Activity and Severity Index sehen können. Der Ausgangswert lag ungefähr, man würde sagen mittelschwere Psoriasis, bei 15 und dann im Endeffekt was um 5 herum. Fazit ist hier, in der psoriatischen Haut haben Sie einmal vorwiegend eine Besiedelung mit Firmikuten und Proteobakterien und Actinobakterien wäre eher auf normaler Haut. Die Behandlung, soweit wir bisher sagen können, fördert die Besiedelung mit Actinobakterien und Proteobakterien. Bei den Firmikuten sieht man noch zu wenig. Allerdings muss man sagen, es war nicht differenziert. Firmikuten sind in dem Fall Staphylokokken, Streptokokken, verschiedene Staphylokokkenkeime. Das gehört natürlich noch gemacht. Und da gehen, und wieder vorsichtig, sozusagen am wirkungsvollsten, was das betrifft, dieser Shift im Mikrobiom, war die Behandlung mit Fumarsäure und den Anti-Tumor-Nekrose-Faktor-Alpha-Antikörpern. Und dann kommen die Interleukin-12-23-Antikörper, das Ustekinumab, und am wenigsten aktiv war das Cyclosporin und das Methotrexat in Bezug auf das Mikrobiom. Nun, noch ein Beispiel, was wir untersucht haben, und zwar die Diversität bei einer Behandlung mit dem Phosphodiesterase-4-Inhibitor Apremilast, der letzten Endes, geht es nicht näher auf den Wirkungsmechanismus ein, die Bildung von proinflammatorischen Mediatoren hemmt und von antiinflammatorischen eher fördert, wie dem Interleukin 10. Und wenn Sie sich dieses Bild hier anschauen, das ist Läsionale im Vergleich zu gesunden und nicht-Läsionale. Und man sieht hier, dass der Shannon-Index, also die Diversität in gesunder Haut höher ist als in läsionaler psoriatischer Haut. Und was man hier sehr schön sieht, das ist jetzt nach der Behandlung, und zwar nur nach vierwöchiger Behandlung mit dem Apremilast, beginnt sich bereits das Mikrobiom zu normalisieren. Die Diversität erhöht sich. Und was noch, deswegen habe ich das hier hervorgehoben, das passiert noch vor einer signifikanten Besserung des klinischen Befundes, also des PASI, Psoriasis Activity and Severity Index. Und noch ein weiteres Bild dazu, sozusagen, wenn man sich anschaut jetzt hier Responder also, und Non-Responder, und dann ist die Besiedelung mit Staphylokokken vor der Therapie sozusagen höher bei den Non-Respondern, während die Responder eine hohe Besiedelung mit Proteobakterien vor der Therapie haben. Fazit: Eine Besserung der Diversität des Mikrobioms kann schon vor dem klinischen Ansprechen beobachtet werden. Übrigens, das zeigt sich auch bei anderen, ich habe das jetzt hier nicht hervorgehoben, aber das sieht man auch bei anderen Medikamenten, die wir verwenden, wie zum Beispiel der Antikörper gegen das Interleukin 17, in dem Fall war es das Brodolumab, zeigt nur die Daten nicht. Patienten, die auf Apremilast ansprechen, haben eine hohe Besiedlung mit Proteobakterien vor der Therapie, und Patienten, die nicht auf Apremilast ansprechen, haben eine hohe Besiedlung mit Staphylokokken. Und dann, ich habe die Daten jetzt nicht gezeigt, in dieser Studie haben wir auch das Darmmikrobiom untersucht, und da gibt es keine wirklich signifikanten Veränderungen bei diesen Patienten. Und zuletzt noch ein paar Worte zu den Tumorerkrankungen, besonders zum Melanom. Es gibt mehrere Hinweise jetzt und auch ganz rezente aus diesem Jahr, dass sozusagen Darmentzündungen die Entwicklung von Tumoren fördern können, und zwar dadurch, dass sie die Fähigkeit des Mikrobioms steigern, bestimmte Toxine zu produzieren, die DNS-Schäden hervorrufen. Und es gibt eine Untersuchung, die zeigt wiederum, dass ein bestimmter Stamm von Staphylococcus epidermidis, und wiederum, ich sagte schon, das ist ein eher protektiver Stamm, sozusagen protektiv ist gegen die Entwicklung von UV-induzierten Hauttumoren. Aber jetzt zum Melanom. Und ich glaube, Ihnen ist allen bekannt, dass insbesondere die Behandlung mit den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, Interaktion zwischen antigenpräsentierender Zelle und Tumorzellen, einen entscheidenden Fortschritt in der Behandlung von Tumoren ins und auch von Melanom gebracht haben. Nun hat man zunächst einmal gesehen, dass Patienten mit einem eher protektiven Darmmikrobiom hohe Diversität, in dem Fall in dieser Studie von Rhyminokokke und Fäkalibakterien, eine bessere systemische und Antitumor haben. Patienten, die eine geringere Diversität aufweisen, mit mehr Bakteroides, besitzen eine gestörte oder schlechtere systemische und Antitumorantwort. Und daher war natürlich die Frage ganz naheliegend, können wir das in irgendeiner Form therapeutisch nutzen? Es gibt jetzt mehrere Untersuchungen in diese Richtung, ich zeige Ihnen nur eine. Und hier wurde eine fäkale Mikrobiomtransplantation gemacht. Sozusagen die Spender waren Donoren, die mit diesen Checkpoint-Inhibitoren behandelt wurden und sehr gut angesprochen haben. Es waren zwei Spender, die man da genommen hat. Und dann wurde sozusagen kolonoskopisch eine Fäkal-Mikrobiom-Transplantation durchgeführt. Und das Ganze, es waren 12 Zyklen, die gemacht wurden, 6 Zyklen, die gemacht wurden, und dann bekamen diese Patienten noch einmal eine Therapie mit dem Anti-PD-1-Antikörper. Auf der rechten Seite ist das Ergebnis, und das ist schon, ich würde mal sagen, bemerkenswert und interessant. Wenn Sie sich, der ein Spender, blau, ist Spender 2, da hat sich nichts getan. Bei dem anderen Spender waren 3 Patienten, die gut angesprochen haben, und ein Patient, das ist der Nummer 3 unten, der eine komplette Remission entwickelt hat auf diese Transplantation, auf diese Therapie. Und ich denke mal, das ist ermutigend für weitere derartige Untersuchungen. Was noch gezeigt wurde, dass das natürlich sicher ist, und da auf der linken Seite sehen Sie sozusagen das Verschwinden der Metastasen und was auch gezeigt wurde, dass die Responser eine vermehrte Besiedelung mit bestimmten Enterokokken hatten. Und wie gesagt, deswegen sage ich, bei einigen Patienten, das waren die 3, wo die intratumorale Immunantwort deutlich gesteigert wurde. Und letzten Endes, ich denke mal, das ist ermutigend für weitere Untersuchungen. Und es sind, soviel ich weiß, einige auch da hier in Arbeit. Ich möchte mich jetzt bei Ihnen bedanken, und das war sozusagen die Gruppe um die Karin Loser, die das Labor für Immunbiologie leitet oder geleitet hat an der Hautklinik in Münster, die die Untersuchungen, die ich gezeigt habe, zur Psoriasis gemacht haben. Und wir sind jetzt gerade dabei, sozusagen die ersten Publikationen zusammenzuschreiben darüber. Und das ist das Schloss von Münster, und da residiert sozusagen die Verwaltung der Universität. Und mit diesem Bild möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, für diese unglaublich spannende und umfassende Darstellung des Mikrobioms, für die vielen Details, die sich da in den letzten Jahren ergeben haben, wo du uns einen wunderbaren Überblick verschafft hast. Wenn es dir recht ist, würden wir noch gern die Möglichkeit haben für ein paar Fragen. Professor Jarisch, bitte.
Ja, also vielen Dank. Ich habe viel dazugelernt und freue mich darüber.
Jetzt erkenne ich dich. Mit der Maske habe ich dich nicht erkannt.
Inkognito. Ich habe aber ein Problem. Der Professor Bergstresser hat einmal in Wien einen Vortrag gehalten und hat gesagt, in Florida gibt es keine atopische Dermatitis. Warum? Weil die Sonne scheint und weil die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Und in Europa ist das gleiche. Prävalenz in Skandinavien 24%, bei uns so bei 15%, Sizilien 0-1%. In all diesen Studien vermisse ich den Einfluss des Klimas, sprich ob das jetzt im Sommer ist oder im Winter ist. Und meine Frage, gibt es da Studien, die zeigen, dass sich jetzt zum Beispiel dieses Mikrobiom im Sommer und im Winter ändert?
Gibt es wenige Untersuchungen darüber? Also meines Wissens nach keine epidemiologischen Untersuchungen. Es gibt aber Untersuchungen mit UV, wo das eben auch angesehen wurde. Und, aber wie gesagt, das ist ziemlich limitiert, dass das einen Einfluss hat, sehr wohl auch auf die Diversität des Mikrobioms.
Professor Gange, bitte. Sie haben unter anderem auf die Darm-Hirn-Achse hingewiesen. Sie sind bei den Gastroenterologen seit mehr als 30 Jahren geläufiger Begriff. Allerdings hat man in dem Zusammenhang immer gastrointestinale Hormone in die Diskussion gebracht. Die Frage ist, mit diesen mikrobiellen oder Mikrobiom-Darm-Hirn-Interaktionen stellt man sich vor, dass Mikroben oder Produkte dieser Mikroben direkt im Hirn sozusagen Wirkung entfachen, oder geht das theoretisch auch über eine Interaktion mit dem schon älteren Begriff der hormonellen Interaktion mit dem Gehirn?
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ich meine, ich habe das ja nur angeschnitten jetzt, dieses Thema. Und es ist natürlich enorm komplex, aber es dürfte so sein, wie Sie das jetzt auch skizziert haben, dass durch bestimmte Mikroben sozusagen, ich sage jetzt einfach mal Stoffwechselprodukte aus den Mikroben, aber auch aus dem Darm sozusagen dann in die Zirkulation geraten, die dann verschiedene Organsysteme, unter anderem auch das Gehirn, beeinflussen können. Und mit Sicherheit ist da auch eine Interaktion zwischen bestimmten Zellen, die also auch, auch Hormone produzieren können. Ich meine, ich selbst habe mich einmal mit dem Propiomelanocortinen beschäftigt und da ist es in der Tat so, dass also mikrobielle Produkte in verschiedenen Zellen, ich habe das wiederum hauptsächlich in der Haut angesehen, tatsächlich auch die Produktion von diesen Propiomelanocortinen Peptiden mit beeinflussen können. Also es ist sicher sehr, sehr komplex und absolut noch nicht ganz klar, was da wirklich passiert.
Thomas, vielen Dank für diesen wunderschönen, lehrreichen Vortrag. Ich habe eine Frage, die man zumindest nach meinem bescheidenen Wissen nicht wirklich untersucht hat, aber vielleicht weißt du das. Bei allen möglichen Krankheiten reden wir über genetische Einflüsse und stellen Assoziationen mit bestimmten Genotypen her. Wenn ich mir jetzt anhöre, was du schön berichtet hast, dass sehr früh im Leben eine große interindividuelle Diversität im Mikrobiom ist, so quasi ist es theoretisch denkbar, dass jemand mit, was ich, HLA-B16 ein anderes hat als B48. Gibt es da valide Daten drüber?
Also mit dem HLA-B16, also sozusagen, gibt es noch keine validen Daten. Aber es gibt natürlich Daten darüber, dass ein bestimmter Genotyp oder verschiedene Genotypen sich sehr wohl unterscheiden können in der Zusammensetzung des Mikrobioms. Und was noch, das geht auch in die Richtung, was du gerade angeschnitten hast, worüber wir noch gar nicht so viel wissen, aber das wahrscheinlich, dass natürlich auch durch die Besiedlung mit bestimmten Mikroben sozusagen epigenetische Mechanismen initiiert werden. Das heißt, dass du kriegst Veränderungen im Genom, die abhängig sind von der Besiedelung mit bestimmten Keimen.
Darf ich auch noch eine Frage stellen? Wir wissen ja eigentlich nicht genau, wie autoinflammatorische Erkrankungen entstehen im Großen und Ganzen. Die Anzahl derer wird aber immer größer, dieser Erkrankungen. Gibt es da Hinweise, dass sozusagen Schwankungen im Mikrobiom eventuell als Auslöser einer solchen autoinflammatorischen Erkrankung, Hidradenitis suppurativa zum Beispiel, fungieren könnten?
Ich glaube, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, der noch nicht wirklich untersucht worden ist. Aber es ist sozusagen, was ich schon gesagt habe, sozusagen die epigenetischen Mechanismen, die können dazu führen, dass dann letzten Endes auch Autoimmunprozesse angeregt werden oder entstehen. Und diese Keime regulieren ja eine wirklich Vielfalt von verschiedenen Mechanismen, jetzt bleiben wir bei der Entzündungsreaktion, das enorm vielfältig sein kann. Also was ich mir zum Beispiel, deswegen habe ich das mit der Inokulierung mit Staphylococcus epidermidis gezeigt, das ist ein simples Experiment bei Mäusen, was aber sehr wohl schon zeigt, dass da eine bestimmte Immunantwort oder Entzündungsreaktion dadurch initiiert werden kann, in Abhängigkeit von einem bestimmten Stamm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man in der Zukunft untersuchen werden muss, sozusagen welche Keime können das, welche sind dafür verantwortlich. Und wir stehen da erst am Beginn. Ich meine, diese antimikrobiellen Peptide, diese Antibiotics von Richard Gallo ist ein Beginn. Aber wiederum, diese Antibiotics werden nur von einem Stamm gemacht, von Staphylococcus hominis 9. Und nicht von den, und nicht von den anderen. Ich meine, das ist eine enorme Vielfalt, die da ist, die es einfach noch zu ergründen gilt und die aber enorm spannend ist.
Also ich glaube, ein auch unglaublich spannendes Feld könnte ich mir vorstellen für junge Forscher, wo sich eine Fülle von Möglichkeiten auftun. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, dann darf ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei dir für diesen wunderbaren Vortrag, bei Ihnen hier und an den Bildschirmen für Ihre Aufmerksamkeit. Und die hier sind, die darf ich jetzt noch einladen in die große Bibliothek zu einer Nachbesprechung mit einem Glas und einem Brötchen. Vielen Dank.
Vielen Dank.